Sie hören den Kurier.
Dann kamen wir hinauf, oben an, und dort hieß es anhalten. Und dann kamen die SS-Leute, und das war für sie die größte Belustigung. Dann kam der Hauptmann von ihnen, so mit dem Finger, und ging so an der Kolonne vorbei. Und auf wen er zeigte, der musste an den Rand. Also ich schätze, es musste so an die 80, vielleicht 90 Meter sein. Und der dort an den Rand hingeschubst wurde, hieß es, und jetzt springst du. Und jeder hat natürlich sich ans Leben geklammert. Und dort kam es zu den fürchterlichen Szenen, wo er sich hinkniete und bettelte. Dann haben sie ihn gestoßen. Und wenn er schon fiel, haben sich manche am Rand festgehalten, hingen so. Und dann kamen sie und mit Freude sind sie ihm auf die Finger getreten. So lange, bis er losließ und mit einem furchtbaren Schrei hinunterfiel.
Heute vor 75 Jahren haben amerikanische Soldaten das KZ Mauthausen befreit. Mehr als 100.000 Menschen, vorwiegend Juden, aber auch Roma, Sinti, Homosexuelle und politisch Andersdenkende wurden dort systematisch umgebracht. Wir haben gerade den Holocaust-Überlebenden Otto Sick gehört, der im YouTube-Kanal von Yad Vashem Deutsch beschrieben hat, wie das Nazi-Regime dort gewütet hat. Wer einmal, so wie ich, in Mauthausen war und diese Todesstiege gesehen hat, kann ansatzweise erfassen, welche unglaublichen Gräueltaten dort passiert sind. Es ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte Österreichs und wir müssen uns auch 75 Jahre nach der Befreiung an diese Verbrechen erinnern. Es war Kern der Politik des Nazi-Regimes, Sündenböcke zu suchen. Und so etwas passiert leider auch heute noch. Es ist daher in tiefstem Maße abzulehnen und zu verurteilen, wenn ein Politiker wie der Wiener FPÖ-Parteiobmann Dominik Knepp behauptet, dass die steigenden Corona-Zahlen in Wien nur auf Asylwerber zurückzuführen sind und er Covid-19 als Asylantenvirus bezeichnet. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Wir leben heute Gott sei Dank in einer Demokratie. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Krankheit wird auch diese auf eine Probe gestellt. Wir hatten Ausgangsbeschränkungen, Treffen und Versammlungen konnten nicht abgehalten werden und zuletzt sorgt ein Interview in der Financial Times für Aufregung. Die Kanzlerberaterin Antonella May-Pochter sagte darin, dass wir Tracing-Apps brauchen werden. Das sind kleine Programme am Handy, die unsere Kontakte mit aufzeichnen. Sie sagt auch, dass Europas Bevölkerung diese Werkzeuge, die am Rande der demokratischen Arbeitsmodelle stünden, akzeptieren müsse. Wenig später hat sie das Interview allerdings relativiert. Denn bisher waren solche Apps wie die Corona-App des Roten Kreuzes auf freiwilliger Basis. Und auch heute kam von Gesundheitsminister Rudolf Anschober auch gleich ein Dementi, dass so eine App verpflichtend werden könnte. Mein Kollege Johannes Ahrens hat sich angesehen, was da dahinter steckt und ob nicht große Konzerne wie Google oder Apple nicht eh längst an Überwachungssoftware für ihre Handys arbeiten. Zuvor werfen wir aber noch einen Blick nach Tirol, wo rund um Ischgl immer mehr Details bekannt werden. Ich habe jetzt daher meinen Tiroler Kollegen Christian Willim am Telefon. Hallo Christian.
Servus Elias.
Christian, die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat jetzt nun einen Zwischenbericht der Polizei. Wie umfangreich ist denn der?
Ja, der umfasst doch 1000 Seiten, was schon recht beachtlich ist.
Und weiß man schon, was da auch drinnen steht, oder?
Das ist jetzt vorerst noch unklar. Es ist auch unklar, ob jetzt dann sozusagen ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. Jetzt liegt einmal der Bericht vor, war ja zunächst schwierig, Erhebungen durchzuführen, da ja das Bad Nauntal und Ischgl ja wochenlang unter Quarantäne gestanden sind.
Mhm. Das Profil jedenfalls hat berichtet, dass Island schon am 5. März ganz detailliert gemeldet hat, in welchen Hotels infizierte Urlauber aus Island waren, die ja in Ischgl übernachtet haben. Passiert ist daraufhin aber offenbar nichts, oder?
Ja, das ist wie so oft, wenn es um Ischgl geht, ist es ein wenig widersprüchlich, dass es diese Information von Island gegeben hat, die zunächst ans Gesundheitsministerium und dann an Tirol weitergeleitet worden ist. Das ist nie bestritten worden. Das Land Tirol hat aber stets gesagt, was ihnen gefehlt hat. Zunächst waren die Namen der Touristen, um die es da ging. im Profil-Mail, das da jetzt vorliegt, das von Island sozusagen gekommen ist, werden aber die ganzen Hotels zumindest schon genannt. Ermittelt ist auch im Dienst diesen Hotels offenkundig dann geworden, aber die Frage ist dann halt immer, wie viele Tests macht man dann und wie viele wären notwendig gewesen und was hätte man sonst vielleicht noch machen müssen.
Also offenbar hätte man ja mehr machen müssen und du recherchierst gerade in einem weiteren Zusammenhang, nämlich zwischen Ischgl und Fällen in Innsbruck. Kannst du da schon etwas Genaueres dazu sagen?
Ja, da muss man zunächst einmal zurückblicken in diese Woche, nachdem der erste Fall in Ischgl bekannt geworden ist, also im Kitzloch, haben sich dann in Tirol ja die Ereignisse überschlagen. Am Ende dann sind wir bei der Quarantäne gestanden über das Paznauntal. Am Anfang der Woche aber war es schon so, dass der Landeshauptmann selber gesagt hat, Ischgl und auch die Universität Innsbruck werden eine Herausforderung sein. Der Unibetrieb ist ja schon am Dienstag damals eingestellt worden, während der Skibetrieb noch weitergelaufen ist, nachdem es dort Fälle an der Universität gegeben hat, unter anderem im Zusammenhang mit einer Erasmus-Party.
Das heißt, da wusste man schon von ersten Fällen und trotzdem ist der Skibetrieb weitergegangen.
Ja, was ich jetzt persönlich spannender finde, ist eigentlich, dass es damals die Frage war, weil es hat ein Gerücht gegeben, dass die Fälle an der Universität, insbesondere rund um die Erasmus-Party, auch in irgendeiner Form mit Ischgl zusammenhängen. Das sprich, dass Studenten, die positiv getestet worden sind, zuvor in Ischgl einen Skitag oder was Ähnliches verbracht haben. Und wir sind dem Gerücht damals nachgegangen und haben dann vom Land die Antwort bekommen, ja, derzeit gibt es keinen Zusammenhang, der gesichert wäre zwischen dieser Party bzw. den Studenten und Ischgl. Und jetzt am Wochenende hat der Semiosis-Blog eine Geschichte veröffentlicht, wo aber dann herausgekommen ist, dass auch schon kurz nach dem Fall rund um den Barkeeper diese Studenten nochmal befragt worden sind, die da zuvor schon infiziert gewesen sind und die dann auch gesagt haben, sie waren im Kitzloch feiern. Und eine dieser Studentinnen war auch bei besagter Erasmus-Party, die vielleicht mit ausschlaggebend dafür war, dass man den Unibetrieb eingestellt hat.
Ja, jetzt wird in Tirol eine Untersuchungskommission eingesetzt, aber wer sitzt da drin und welche Aufgabe hat die Untersuchungskommission?
Ja, ganz festgezurrt ist die Untersuchungskommission nicht. Es gibt das Einverständnis aller Parteien, dass man das gemeinsam auf den Weg bringen will, also Oppositions- und Regierungsparteien. Gestern hat es Gespräche dazu gegeben, wo man gemeint hat, man wird 7 Experten einsetzen, die teilweise von den einzelnen Parteien auch nominiert werden, aber man dann schon so sein will, dass man komplett hinter dieser Kommission steht. Die soll dann vom Landtag eingesetzt werden und unabhängig ermitteln können. Wie das genau vonstatten gehen wird, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Da müssen erst die Details festgelegt werden. Was dürfen diese Experten überhaupt erfragen? Wer muss ihnen Auskunft geben? Also ähnliche Fragen, wie sie sie sonst auch bei Urausschüssen gibt, werden sich da stellen, was der rechtliche Rahmen hergibt. Aber was man bis jetzt weiß, ist, dass es mal auf jeden Fall mehrere Juristen da drinnen sitzen sollen in dieser Kommission, aber auch möglicherweise Mediziner und andere Fachexperten.
Die haben auf jeden Fall noch viel aufzuarbeiten und in der Zwischenzeit haben sich auch schon einige Urlauber mit Beschwerden gemeldet, beim Konsumentenschutzverein, glaube ich, oder wie viel gibt's da auf jeden Fall?
Ja, das ist der Verbraucherschutzverein, der auch von Anfang an auch schon Anzeigen erstattet hat bei der Staatsanwaltschaft, auch gegen die Behörden und Landeshauptmann. Da haben sich sukzessive immer mehr Urlauber gemeldet. Heute hat es geheißen, dass es schon 5.000 Personen oder über 5.000 Personen Urlauber sind, die sich dort gemeldet haben und ja auch Aufklärung und möglicherweise auch Schadenersatz wollen.
Das wird noch eine lange Zeit brauchen, bis die Aufklärung abgeschlossen ist und bis dann auch zu Schadenersatzzahlungen vielleicht kommt. Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, schönen Tag noch.
Kommen wir nun zum Tweet des Tages. Er stammt von Krone-Journalist Klaus Pandi. Er schreibt: Phase 1, Selfies mit Corona-Bierflaschen. Phase 2, Selfies mit Gesichtsmasken. Phase 3, Selfies nach dem Friseur. Phase 3 ist allerdings erst möglich, wenn man auch einen Termin bei einem Friseur hat. Ich habe noch keinen bekommen. Kommen wir jetzt zu unserem großen Thema, nämlich ob die Demokratie gefährdet ist. Ich habe jetzt bei mir meinen Kollegen Johannes Ahrens, der ist so wie ich im Homeoffice. Hallo Johannes.
Hallo Elias.
Johannes, jetzt gibt es schon wieder eine Diskussion darüber, ob die Corona-App des Roten Kreuzes für alle Österreicherinnen und Österreicher verpflichtend sein soll oder nicht. Wolfgang Sobotka, der Nationalratspräsident, hat ja schon vor einigen Wochen darüber nachgedacht, laut darüber nachgedacht, hat dann nach Kritik wieder zurückrudern müssen. Aber was ist jetzt wieder passiert?
Vorgestern ist diesbezüglich ein Interview aufgetaucht, bei dem die Kurzberaterin Antonella May-Pochtler mit den Financial Times gesprochen hat. Und sie spricht eben davon, dass eine solche App die neue Normalität sein wird und sie geht davon aus, dass jeder Bürger die nicht nur haben soll, sondern auch haben wollen wird und spricht jetzt lange nichts von einer verpflichtenden Maßnahme, aber sie meint eben auch, dass quasi Maßnahmen am Rande unseres aktuellen demokratischen Systems auch ausgelotet werden müssen im Fall einer solchen Bedrohung.
Also das ist dann die neue Normalität, wenn wir alle eine App haben. Warum wäre es denn problematisch, deiner Ansicht nach, wenn wir so eine App verpflichtend haben?
Also die App ist aus mehreren Gründen problematisch. Einerseits natürlich, weil sie, also alleine von der Funktionsweise, diese App braucht, um zu funktionieren, laufend die Bewegungsdaten ihrer Nutzer. Also wir haben unsere Ortungsdienste auf dem Handy aktiviert, die App greift darauf zu und analysiert eben nicht nur, wo ich mich, wenn ich die App aktiv habe, jetzt aktuell befinde, sondern auch, mit wem ich in den letzten Wochen Kontakt hatte, also wo ich mich befunden habe und wer da in der Nähe war. Und das sind natürlich hochsensible Daten, die uns unglaublich viel über die Nutzer erzählen. Und wenn die dann einfach ungefiltert an die Regierung gehen, ist das natürlich schwierig. Wenn jemand da an der Macht sitzt, der das ausnutzen möchte, sind das hochsensible Daten in dem Fall.
Jetzt hat er das Rote Kreuz aber immer wieder betont und auch Datenschützer wie Max Schrems, dass die Daten ja anonymisiert werden können und man die Daten ja auch sozusagen nicht wirklich weitergibt, sondern erst dann, wenn es zu einem Fall kommt, ne?
Ja, aber natürlich, aber das ist ja, also auch infolgedessen, dass man, wenn man einen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, dann soll ja festgelegt sein, dass man sich dann, man bekommt dann seine Meldung und soll sich dann eigenständig isolieren. Aber es ist eben nicht klar, ob man sich eigenständig isolieren soll oder eben muss und ob das dann überprüft wird. Wenn ja, wer überprüft das, ob man sich daran hält? Wo erscheinen diese Daten dann eben auf? Und wenn dann auch durch die Bewegungsdaten herangezogen werden, mit wem man sich in der Vergangenheit betroffen hat, dann ist es ja eigentlich im Grunde kann man gar nicht mehr verhindern, dass man dann überwacht wird. Und also ein Richter wird nie wieder fragen müssen, wo waren Sie am Abend des 5. Mai, weil man liest einfach diese Daten aus und weiß es dann sowieso.
Jetzt könnte es aber vielleicht sein, dass wir diese Diskussion, die wir hier gerade führen, eh nur hypothetisch führen, denn wenn man sich anschaut, was die globalen Riesenunternehmen hier machen, dann wird einem eh ganz anders. Apple und Google, und die stellen unsere Handys alle her, oder die meisten zumindest, arbeiten ja auch gerade an Software für das eigene Betriebssystem und da würde dann auch so eine Tracking, also mit einem Update könnte da eine Tracking-App installiert werden und das werden wir ja wohl kaum aufhalten können, oder?
Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht aufhalten können. Wobei aktuell zumindest offiziell nur davon gesprochen wird, dass sie eine App-Schnittstelle einrichten. Das bedeutet also, sie ermöglichen in ihren Betriebssystemen, dass pro Land eine einzige offizielle Corona-App in das Betriebssystem implementiert werden kann. Das bedeutet, wenn ich mir in diesem Land ein iPhone kaufe, dann ist automatisch die Rotkreuz-App installiert beziehungsweise hat über das Betriebssystem Zugriff auf die Daten. Aber wir brauchen uns natürlich nichts vormachen. Diese Riesenunternehmen nutzen wohl jetzt auch schon unsere Daten. Wir sind jetzt schon gelesen. Jeder, der ein Smartphone hat, bekommt natürlich auch Werbeanzeigen anhand seines Nutzungsverhaltens. Also irgendwie wird ja darauf zugegriffen. Und mit einer solchen verpflichtenden App machen wir uns aber eben noch gläserner. Und wenn darauf dann Entscheidungsträger, Regierungen Zugriff darauf haben, dann ist das natürlich noch etwas schwieriger als alleine bei Werbekunden.
Wir haben jetzt in den letzten Tagen, Wochen ja auch Ausgangssperren gehabt. Dazu kommt auch, dass die Regierung in den letzten Tagen gesagt hat, dass Versammlungen und größere Veranstaltungen ja eigentlich untersagt sind, einfach auch weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Also da gibt es schon auch noch weitere Bedenken, was das Versammlungsrecht betrifft. Wie siehst du das?
Ja, es gab ja auch diesen Beschluss im Nationalrat letzte Woche, dass wenn es diese Bedenken gibt bei den Behörden, die Versammlungen eingeschränkt oder sogar abgesagt werden dürfen, ist natürlich schwierig. Rein vom Gefühl her klingt das natürlich wie ein schwieriger Eingriff in unsere Grundrechte, weil es ist ja ein Grundrecht auf Meinungsäußerung und auf Versammlungsfreiheit und dass ich eben demonstrieren darf, wenn mir etwas missfällt in diesem Land. Das ist jetzt aktuell eben so, dass man das nicht uneingeschränkt darf. Ich maß mir jetzt aber nicht an, da eine verfassungsrechtliche Einschätzung zu geben. Deswegen habe ich diesbezüglich mit dem Verfassungsrechtsexperten und ehemaligen Universitätsprofessor Heinz Meyer gesprochen.
Dann würde ich vorschlagen, da hören wir gleich mal rein.
Herr Meyer, Sie haben ja vergangene Woche im Ö1 Mittagsjournal davon gesprochen, dass die Verordnung der Ausgangsbeschränkungen, die ja mit Anfang Mai abgelaufen ist, eigentlich nicht so drastisch vorgesehen war, wie sie dann letztlich kommuniziert wurde. Könnten Sie mir das noch einmal ausführen?
Ja, die Verordnung hat das Betreten des öffentlichen Raums geregelt und nicht das Betreten und Verhalten in Privaträumen. Und der sogenannte Osterlass insbesondere hat kommuniziert, dass man auch zu Hause keine Familienfeiern durchführen darf. Das war durch die Verordnung nicht gedeckt. Darüber hinaus haben manche Politiker dieser Verordnung Inhalte unterstellt, die so auch nicht gedeckt waren, wie zum Beispiel, dass man keine längeren Radtouren machen kann oder nur kurz laufen darf. Das war durch diese Verordnung überhaupt nicht gedeckt. Das waren vielleicht politische Wünsche, aber die haben sich jedenfalls nicht aus der Norm ergeben.
Zudem gab es ja diese Ausnahmeregelung, diesen Zusatzpunkt 5, dass Personen, die aus dem gleichen Haushalt sich in einem Meter Sicherheitsabstand draußen bewegen, sowie Leute, die alleine draußen unterwegs sind, ja gar nicht von diesen Ausgangsbeschränkungen betroffen sind. Aber auch gegen Personen, die alleine draußen waren, hat zum Beispiel die Polizei ja auch bestimmte Strafen teilweise in horrender Höhe ausgestellt. Was bedeutet das für diese Personen, die jetzt eine Strafe erhalten haben zum Beispiel, wenn sie alleine draußen unterwegs waren, obwohl es so kommuniziert wurde?
Jeder, der einen Strafbescheid bekommt, sollte sich genau überlegen, ob er ihn nicht anfechten will. Wenn solche Strafen verhängt wurden, dann ist das wohl rechtswidrig. Aber das kann man nur im Einzelfall beurteilen. Also da möchte ich jetzt keine ganz allgemeine Aussage machen. Aber wenn eine Strafe verhängt wird wegen eines Verhaltens, das in der Verordnung nicht unter Strafdrohung verboten war, dann ist das ein Garant für den Erfolg.
Also im besten Fall sollte man sich dann noch einmal rechtlich absichern.
Das sollte man sich absichern, so ist es ja.
Vergangene Woche war ja auch, ist ja im Nationalrat auch eine Änderung des Epidemiegesetzes beschlossen worden, wodurch ja auch Versammlungen stark eingeschränkt oder sogar abgesagt werden dürfen. Und zwar, wenn die Behörden davon ausgehen, dass eben zum Beispiel die hygienischen Gesundheitsstandards nicht eingehalten werden können. Wie ist das aus verfassungsrechtlicher Sicht einzuschätzen, wenn das Recht auf Versammlungsfreiheit da ja eingeschränkt werden darf?
Ja, das ist möglich. Der Artikel 11 der Menschenrechtskonvention sieht vor, dass das Versammlungsrecht eingeschränkt werden kann, wenn es notwendig ist, im Interesse des Gesundheitsschutzes. Aber das muss natürlich verhältnismäßig sein. Also die meisten Grundrechte der Menschenrechtskonvention können vorübergehend zumindest auch suspendiert werden.
Verstehe. Und dann gab es ja große Diskussionen darüber, zuletzt Anfang April, ob diese Corona-App des Roten Kreuzes eventuell für alle Bürger in Österreich verpflichtend werden soll oder nicht. Gestern war doch eine Beraterin des Bundeskanzlers in einem Interview der Financial Times zu lesen, die gesagt hat, das wird Teil der neuen Normalität sein, jeder wird so eine App haben und es sollen quasi Maßnahmen am Rande des demokratischen Systems möglich gemacht werden. Was sagen Sie denn zu solchen Aussagen?
Ich habe einem E-Mail der Frau May Bochtler gerade entnommen, dass sie da falsch zitiert wurde. Das kann ich nicht beurteilen, ob das richtig ist. Richtig ist allerdings, dass die Datenschutzgrundverordnung massive Eingriffe in den Datenschutz ermöglicht im Interesse des Gesundheitsschutzes. Und diese App meines Erachtens, so wie sie zumindest kommuniziert wird, nicht von vornherein als unzulässig betrachtet werden kann.
Und es ist ja auch die Frage, selbst wenn sie dann nicht verpflichtend angeordnet werden soll, dann soll sie zum Beispiel trotzdem erforderlich sein für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Raum. Sagen wir jetzt zum Beispiel, man darf nur an Veranstaltungen teilnehmen oder beispielsweise die Öffis nutzen, wenn man die Corona-App installiert hat und da auch die Bestätigung hat, dass man nicht mit infizierten Personen in Kontakt war in der näheren Vergangenheit. Ist das dann nicht eine Einschränkung des Rechts auf persönliche Freiheit, auf Bewegung im öffentlichen Raum?
Naja, das wird ausdrücklich ausgeschlossen durch den Paragraphen 15 Epidemiegesetz in seiner letzten Fassung. Natürlich ist das ein Grundrechtseingriff, keine Frage. Aber wenn er verhältnismäßig ist, dann ist er auch zulässig. Es stellt sich ja auch die Frage, warum muss ich denn alle Personen ausschließen von einer Veranstaltung, wenn von manchen mit Sicherheit keine Gefahr ausgeht? Dann muss es doch möglich sein, dass die Verbreitung eines Virus nicht befürchten lassen, dass man die jedenfalls teilnehmen lässt und die anderen, bei denen diese Sicherheit nicht gegeben ist, die muss man halt fernhalten. Also ich sehe da grundsätzlich kein Problem. Es hängt natürlich im Detail wieder von der Ausgestaltung ab.
Mhm. Und quasi als letzte zusammenfassende Frage, durch die Maßnahmen der Regierung jetzt und auch durch die Wortwahl, die immer wieder fällt, ich denke da an die Aussagen des Innenministers, der immer von Gefährdern spricht, sehen Sie durch diese Maßnahmen, ob befristet oder nicht, unsere Verfassung, unsere Demokratie in Österreich gefährdet?
Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite das Normative, also das, was rechtlich angeordnet wurde. Das ist im Großen und Ganzen, glaube ich, in Ordnung. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Schönheitsfehler, aber das gibt es bei fast allen Verordnungen. Also diese Verordnung ist nicht schlechter und nicht besser als die meisten Verordnungen, die aus Ministerien kommen. Das ist das eine. Das zweite ist die politische Kommunikation. Und da ist wohl sehr deutlich, dass man schärfer kommuniziert hat, als das normativ angeordnet war. Auch der Bundeskanzler hat von Big Data gesprochen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, denn wenn man will, dass sich die Leute freiwillig diese App runterladen, dann darf ich jedenfalls nicht von Big Data sprechen, weil das weckt natürlich sofort große Sorge und zu Recht.
Wunderbar, dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen.
Bitte.
Und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Ja, das war der Verfassungsrechtler Heinz Mayer und er hat ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass die Bestimmungen des Epidemiegesetzes eigentlich sehr viel zulassen. Da werden wir auch noch uns genauer anschauen müssen, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten auch entwickelt. Glaubst du daran, dass diese Gesetze, die wir jetzt haben, dass die dann in ein paar Monaten auch wieder fallen könnten oder dass uns das bleibt?
Also ich nehme an, dass es nicht bleiben wird. Also wir wissen ja gar nicht, wie lange diese Krise jetzt anhält, ob eventuell eine zweite Welle an Erkrankungen auftaucht im Herbst, so wie das ja vielerorts spekuliert wird. Also es ist alles noch ganz unklar und ich nehme an, solange es diese Krise aber noch gibt, solange es diese Erkrankten noch gibt, werden wir uns mit solchen Themen beschäftigen müssen. Aber ich glaube, danach ist dann der Widerstand auch zu groß, da wird das dann wohl oder übel fallen.
Das hoffe ich auch. Lieber Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Kommen wir zu guter Letzt noch nach Indien. Dort wurden die Corona-Maßnahmen am Montag wieder gelockert, worauf es einen Ansturm auf die Alkoholverkaufsstellen gegeben hat. Der Run auf Alkohol war nach mehr als 5 Wochen Pause so groß, dass sich vor den Geschäften lange Schlangen bildeten und die Leute die Abstandsregeln ignorierten. In Neu-Delhi etwa hat die Polizei die Kunden mit Schlagstöcken auseinandergetrieben und einige Shops mussten daraufhin sofort wieder schließen. Bei uns war das zum Glück kein Thema. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.